es ähnlich, eine tote Sprache, weil es kein Land gibt, wo diese Sprache als Amtssprache gilt. Aber anders als Latein ist Esperanto eine ganz lebendige Sprache, die überall auf der Welt gesprochen werden kann und deren Grammatik verblüffend simpel ist. Gerade das macht Esperanto reizvoll. Ido, Interlingua oder Volapük, all das waren Plansprachen, die in der Vergangenheit entwickelt wurden, um eine globale Einheitssprache zu schaffen. Esperanto, was so viel wie Hoffnung heißt, hat sich durchgesetzt und wird inzwischen in über 100 Ländern gesprochen. Einen Beitrag zur Völkerverständigung wollte ihr Gründer Lazarus Ludwig Samenhof mit seiner Kunstsprache leisten. Inwiefern dieser Vorsatz heute noch eine Rolle spielt, darum geht es in den beiden folgenden Beiträgen. Susanne von Schenk hat sich zunächst mit der Geschichte des Esperanto beschäftigt.
Bienvenas, Esperanto, Desperanto.
Versteckt liegt es im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, das Café Multikulti. Durch ein verwittertes Portal führt der Weg in einen dunklen Innenhof, hinauf in den ersten Stock des Hinterhauses. Das Café, ein großer Raum mit grellbunten, großformatigen Ölbildern an den Wänden. Teetassen stehen auf runden Tischen, ein paar Stühle sind schon besetzt. Jeden Donnerstagabend treffen sich hier die Mitglieder der Berliner Esperanto-Liga, lesen Gedichte und Geschichten vor oder hören Gastvorträge aus anderen Ländern.
Do, vi vidas la centrum de Vilnius, la monumento de Grand Duco Gediminas.
Ein Dia-Projektor ist aufgebaut und Bilder vom gerade zu Ende gegangenen Esperanto-Weltkongress im litauischen Vilnius werden an die Wand über der Theke geworfen. Circa 15 Personen von Mitte 20 bis Mitte 60 haben sich eingefunden. Unter ihnen auch Ina Tautorat. Die Museumspädagogin ist Delegierte des Esperanto-Weltbundes, der Dachorganisation, die zahlreiche Ortsgruppen und Landesverbände umfasst. Vor 35 Jahren hat Ina Tautorat angefangen, Esperanto zu lernen. Für sie ist diese Sprache weitaus mehr als nur ein Hobby.
Ich könnte das nicht so einfach lassen wie ein Briefmarkensammler seine Briefmarken oder so. Ich halte das für was grundsätzlich Wichtiges als einen Weg zu anderen Menschen. Und das ist das Vorrangige dabei.
Weltsprache Esperanto, davon träumte vor über 125 Jahren ein gewisser Lazarus Ludwig Samenhof. Schon als Schüler dachte der 1859 in Bialystok im heutigen Polen geborene Begründer des Esperanto über eine internationale Sprache im Sinne der Völkerverständigung nach. Das hatte biografische Gründe, denn in Samenhofs Heimatstadt, die damals unter russischem Protektorat stand, lebten Juden, auch Samenhof war jüdischer Abstammung, Polen, Russen, Deutsche und Weißrussen zusammen, jeweils mit ihrer eigenen Sprache. Hass und Feindseligkeiten zwischen den einzelnen ethnischen Gruppen prägten die Atmosphäre.
Ein empfindsamer Charakter fühlt in einer solchen Stadt mehr als irgendwo sonst das schwere Unglück der Sprachenvielfalt und wird bei jedem Schritt aufs Neue davon überzeugt, dass die Verschiedenheit der Sprachen als einziger oder doch zumindest hauptsächlicher Grund für die Spaltung der menschlichen Familie in feindliche Teile angesehen werden muss,
schrieb der angehende Arzt Samenhof und begann, seine universale Sprache zu entwickeln. 1887 stellte er das erste Lehrbuch vor, Lingvo Internatia, internationale Sprache, herausgegeben von Dr. Esperanto, so Samenhofs programmatisches Pseudonym, das der Sprache ihren Namen geben sollte. Bereits 4 Jahre später existierten 33 Lehrbücher in 12 Sprachen. Für Fritz Wollenberg, Vorsitzender der Esperanto-Liga Berlin, reichen die Anfänge des Esperanto aber ins 18. Jahrhundert und weiter zurück.
Also die Sprache war ja 1887 geschaffen worden. Sie hat aber eigentlich weiter zurückreichende Wurzeln, weil sie an Traditionen des Humanismus anknüpfte, an Traditionen der Aufklärung, an Ideen von Komensky, von Leibniz und so weiter. Ideen des Friedens sind damit verbunden, der Völkerverständigung, des Kulturaustausches, die also weiter zurückreichen, als diese Sprache Esperanto. Schon von dem Begründer Dr. Samenhof waren mit der Sprache auch so verschiedene politische Absichten auch verbunden worden. Gerade diese Frage, mit Hilfe der Sprache auch sich international zu verständigen, sich näher zu kommen, auch demokratisch irgendwie miteinander umzugehen. Und das fand auch unter der Arbeiterbewegung damals großen Anklang.
Von Anfang an war Esperanto auch immer wieder Anfeindungen und Verfolgungen ausgesetzt. Im zaristischen Russland beispielsweise, wo viele Menschen die neue Sprache lernen wollten, war Samenhofs Lehrbuch der Zensur unterworfen. ganz anders in Frankreich. Die Franzosen hoben den praktischen Gebrauch des Esperanto hervor, das bald in allen Gesellschaftsschichten gelernt wurde. Bereits 1905 fand in Boulogne-sur-Mer der erste Esperanto-Weltkongress statt. Und ein Jahr später wurde die Deutsche Esperanto-Gesellschaft gegründet.
Hier in Berlin entstanden die ersten Arbeiter-Esperanto-Gruppen schon 1908, also sehr früh, die sich auch stark differenzierten von der neutralen Esperanto-Bewegung. Einmal natürlich aufgrund ihrer sozialen Situation, aber auch ihrer politischen Ansichten. Und das verstärkte sich dann auch in der Zeit der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Es entstand eine Arbeiter-Esperanto-Bewegung, die fast gleich stark war wie die gesamte bürgerliche Esperanto-Bewegung in Deutschland.
Als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, war es in Deutschland aus mit Esperanto. 1933 wurden alle damit zusammenhängenden Organisationen verboten. Und 5 Jahre später wurde in Wien das Internationale Esperanto-Museum geschlossen. Bis 1945, so Fritz Wollenberg, war Zamenhofs universale Sprache in der Versenkung verschwunden.
Also die Esperantisten, die überlebt haben, die hier in Berlin dann in den Trümmern lebten, versuchten jetzt etwas Neues aufzubauen. Sie haben teilweise also lange Wege in Kauf genommen, um die ersten Kurse wieder zu organisieren. Sie sind also durch die Trümmerwüste durch Berlin gegangen, wo noch keine Straßenbahn oder irgendetwas fuhr. Und haben also den ersten Esperanto-Unterricht gleich nach 1945 wieder begonnen.
Das ist Jomat und Natascha, oder?
Nein, das ist
Jan
von
Laporkoi. Okay, Laporkoi ist... Argentinien.
Eine geräumige Ladenwohnung im Berliner Stadtteil Moabit. Dort spült Paul Ebermann gerade in einer kleinen Schüssel Teetassen ab, während Anna-Laura Wikström eine Kiste nach CDs durchwühlt. Weil im Berliner Esperanto-Zentrum Feuer ausgebrochen war, mussten die Mitglieder der Esperanto-Jugend überstürzt neue Räume finden. Nun stehen überall noch unausgepackte Kartons auf dem Fußboden und das Telefon ist erst vor kurzem angeschlossen worden. Paul Ebermann ist der Vorsitzende der Berliner Esperanto-Jugend, einem eingetragenen Verein. Mit 3 fröhlich in die Luft ragenden Zöpfchen auf dem Kopf und einer Brille auf der Nase sieht Paul alles andere als konventionell aus. Er studiert Mathematik, wie auch Anna-Laura. Anna-Laura, die in Schweden, Norwegen und den USA aufgewachsen ist, begann bereits mit 15 Jahren Esperanto zu lernen und hat auch Paul dazu angeregt.
Für mich ist es mehr als ein Hobby, die Idee, dass wirklich man sich damit verständigen kann und jedermann das vielleicht mal machen könnte, ist schon wichtig.
Gerade ist ein Gast zum Esperanto-Jugendtreffen gekommen, William George Walkman II aus den USA. Nun sitzt er neben Anna-Laura, trinkt Früchtetee und spricht mit ihr über Musikgruppen, natürlich auf Esperanto.
Je m'appelle Natascha, estas du cantistoi de Paul, Kasachstan.
Sie kantas pri antoi amanta.
Dank des Passporta Servo, einem Gastgeberverzeichnis, das Studenten ermöglicht, kostenlos bei anderen Esperanto-Sprechern zu übernachten, hat William ein Quartier in Berlin gefunden. Über 1000 Adressen in mehr als 80 Ländern sind im Passporta Servo verzeichnet. Für einen Reisenden wie William sehr hilfreich.
In California, I discovered a book at a library that dealt with Esperanto. I work at a library.
In Kalifornien entdeckte ich in einer Bücherei ein Buch mit dem Titel Esperanto. Ich hatte keine Ahnung, dass es eine Esperanto-Gemeinschaft rund um den Globus gibt. Ich las die Einleitung und das erste Kapitel mit Sprachunterricht. Es war so einfach. Ich dachte, wenn ich nicht der Einzige bin, der Esperanto spricht, würde ich als ein glücklicher Mensch sterben. Es ist eine so tolle Idee, um Kultur aufrechtzuerhalten, um sich international zu verständigen.
Ein Vorteil des Esperanto, die Sprache ist leicht zu lernen. Es gibt keine Ausnahmen, die Grammatik ist einfach aufgebaut. Alles wird so geschrieben, wie es gesprochen wird. Viele Wörter sind international bekannt. Dankon heißt Danke, Pluvo der Regen, Baki backen und Kiso der Kuss. Übrigens soll Esperanto unübertroffen in der Sprache des Flirtens sein. Auch in Asien und Afrika wird Esperanto gesprochen. Für Chinesen beispielsweise ist die Sprache aber etwas schwieriger zu erlernen als für Europäer. Denn viele Worte, so Peter Kühnel, stammen aus den indogermanischen Sprachen. Kühnel, eigentlich Bauingenieur, gibt seit 4 Jahren an der Technischen Universität Berlin Esperanto-Zusatzkurse. Pro Semester hat er ca. 20 Interessenten.
Wenn Sie beispielsweise Englisch und Russisch und Französisch gelernt haben, dann werden Sie einen Esperanto-Text sehr schnell lesen und verstehen können, weil die Wortwurzeln des Esperanto zu etwa 60% aus den romanischen Sprachen stammen, zu 30% aus den germanischen, also Deutsch, Englisch, Dänisch so ein bisschen. Dann kommen noch etwa 5-6% slawische Wortstämme hinzu und der Rest stammt aus Sprachen, die aus Asien stammen.
Esperanto, eine gemeinsame Sprache, ohne dass je ein Mensch sie als Muttersprache haben wird, diese Idee hat für viele etwas Bestechendes. Aber ist die Sprache nicht dadurch auch steril? Nein, meint die Studentin Anna Posingis.
Das Esperanto lebt, es verändert sich. Es gibt viele Diskussionen darüber. Es gibt beständig auch neue Wörter. Es ist nicht so tot oder so fertig, wie die Leute denken. Auch Esperanto ist eine lebendige Sprache.
Auch eine eigene Esperanto-Kultur hat sich entwickelt. Mit Verlagen, Musik, Literatur, Theater, Fernsehen und Radio, ja selbst Kinofilme werden in Esperanto untertitelt. Schätzungen gehen großzügig von 500.000 bis 10 Millionen Esperanto-Sprechern weltweit aus. Registriert, so Rainer Kurz, Vizepräsident der Deutschen Esperanto-Gesellschaft, sind sie allerdings nirgendwo.
Das ist noch ähnlich wie die Frage, wie viele Leute spielen Gitarre. Das hängt immer vom Niveau ab und es ist auch die Frage, ob jemand, der vor 20 Jahren mal Gitarre spielen konnte, auch noch heute dazu zählen würde. Ich schätze mal, es gibt etwa 1 Million Sprecher mit unterschiedlichem Sprachniveau. Was ich ziemlich sicher weiß, ist, dass es in über 100 Ländern Esperanto-Sprecher gibt.
Susanne von Schenk war in Berlin beim dortigen Esperanto-Landesverband. Die Völkerverständigung, die Lazarus Ludwig Samenhof einst im Hinterkopf hatte, findet heute zwar statt, aber es ist doch ein relativ eingeschworener Kreis, der sich da über die nationalen Grenzen hinweg in Esperanto verständigt. Esperanto ist für viele heute ein Hobby. Ein Hobby allerdings, das Türen öffnet in eine andere Welt und in andere Welten, sprich andere Länder. Eine Sprache, die keiner zwangsweise in der Schule lernen muss, sondern eine Sprache, die die begeisterten Anhänger freiwillig lernen und weiterentwickeln. Susanne Kortz hat sich bei Esperantisten umgehört, was sie dazu bewegt hat, diese Sprache zu lernen und zu pflegen.
Saluton, kiel vi fartas?
Dankon, mi fartas bone, kai vi?
Hallo, wie geht es dir?
Danke, mir geht es gut und dir?
So hört es sich an, wenn Esperantisten sich begrüßen. Vor 120 Jahren hegte der Erfinder der Kunstsprache Esperanto, Ludwig Lazar Samenhof, noch die Hoffnung, dass sich seine Schöpfung eines Tages zur Weltsprache entwickeln würde. Jetzt sind die Anhänger schon zufrieden, wenn man überhaupt weiß, was Esperanto ist.
Es gibt bestimmt Leute, die das für eine italienische Fischsuppe halten oder die meinen, es sei ein spanischer Dialekt.
Der Pulheimer Lehrer Harald Schmitz ist sich über die geringe Verbreitung des Esperanto durchaus bewusst. Er selbst ist der Kunstsprache mit Leib und Seele verfallen, seit er vor 18 Jahren eher zufällig darauf stieß.
Als ich dann so Sätze hörte wie La Hundo estas malgranda oder La Lito staras en la angulo de la chambro, da hat's Klick gemacht und da habe ich mein Herz an Esperanto verloren. Das fand ich einfach so witzig. Ja, es ist schon wie ein Virus.
Von dem im Kölner Esperantistenclub, den es immerhin schon seit 1920 gibt, gleich mehrere befallen sind.
Er ist das intelligenter Freiner, yes.
Zweimal im Monat treffen sich zwischen 10 und 15 Mitglieder im Hinterzimmer eines Bürgerzentrums, um zu debattieren, Gedichte vorzutragen, von Lehrer Schmitz ausgetüftelte Aufgaben zu lösen oder Musik zu hören. Auf Esperanto, versteht sich.
Esperanto estas la lingvo por ni, Esperanto estas la lingvo.
Esperanto, du bist die Sprache für mich, heißt es in diesem Liedchen. Harald Schmitz geht noch weiter und lädt Interessierte in ein ganzes Esperanto-Universum ein.
Bonvenon al Esperantujo. Willkommen im Esperanto-Land. Sie können reisen, Leute aus vielen Ländern, exotische Charaktere kennenlernen, zu Treffen fahren, Kongressen. Es gibt dann auch Literatur, Original-Esperanto-Theaterstücke oder übersetzte. Es gibt als Teil der Esperanto-Welt die Radiosender, Radio Vatikan, Radio Warschau, Radio Havanna.
Vor diesem kulturellen Hintergrund hören Esperantisten es gar nicht gerne, wenn jemand Esperanto abfällig als Hilfssprache abtut.
Hilfssprache impliziert, dass es so etwas, ja, Halbfertiges ist. Esperanto ist eine vollentwickelte Kultur- und Gebrauchs- und Literatursprache. Wir hören immer wieder, kann man das denn sprechen? Gibt's da Literatur? Gibt's Wörterbücher? Wo wir denken, liebe Leute, habt euch denn mal da kundig gemacht.
Im Kölner Esperanto-Club lauscht man mittlerweile einem Lied der populären Band Kaito. Um einen Traino, offensichtlich einen Zug geht es da, und um Passagiere, die die Aussicht genießen und Angst im Tunnel haben. Oder ist es doch die Lokomotive, die sich im Dunkeln fürchtet? Irgendwie klingt die Sprache vertraut, aber verstehen kann man als Außenstehender deshalb noch lange nicht alles. Schmitz rätselt derweil, was wohl der Ausdruck Mondregal bedeutet.
Yes. Kiel vi traducus Mondregal? Mondregal, Bergverwöhnung, Bergaussicht, ja. Chamo? Gams.
Das Problem ist schnell gelöst. Schließlich sitzen lauter Experten am Tisch. Mondregal heißt nichts anderes als Bergpanorama. Und vor diesem macht sich die Chamon, die Gams, natürlich bestens.
Fischisto, Fischers, Freschein, Fischoin.
So hört sich der Zungenbrecher Fischers Fritz fischt frische Fische auf Esperanto an. Zugegeben, auch in dieser Sprache nicht so leicht zu lernen. Ansonsten aber ein Kinderspiel, sogar fluchen kann man auf Esperanto.
Ho, wie malbenita fi computilo, wie ne taugas.
Verdammter Computer, du taugst nix!
Und was motivierte die Mitglieder des Kölner Clubs dazu, Esperanto zu lernen?
Ich habe es gelernt, weil mein Mann das gelernt hat, und ich wollte gerne wissen, was er für Briefe kriegt, damit ich die auch lesen konnte.
Ich habe durch Zufall über Esperanto im Radio gehört, und mich hat zu Beginn interessiert, wie kann eine konstruierte oder geplante Sprache überhaupt funktionieren. Und wenn man mal angebissen hat, dann tritt die ursprüngliche Idee vielleicht dieser Plansprache in den Hintergrund. Das ist dann ja wie eine Muttersprache.
Eine Kunstsprache mit der Muttermilch aufgesogen. Schwer vorstellbar, aber Esperanto-Experte Marco Linz bestätigt.
Meine Gattin, sie ist Muttersprachlerin des Esperanto, weil ihre Eltern sind Deutsch-Dänen, und meine Frau wurde dann dreisprachig erzogen, in der Tat Deutsch, Dänisch, Esperanto. Und sie hat wohl auch als erstes Wort, allererstes Wort, ein Esperanto-Wort benutzt. Mia, was so viel heißt wie mein.
Für manche mag Esperanto nur ein Hobby sein, nicht so für Marco Linz.
Ich habe sogar 2 Jahre durch Esperanto mein tägliches Brot verdient als Lobbyist der Europäischen Esperanto-Union in Brüssel, wo wir versucht haben, Esperanto eben auf die politische Agenda im Kleinen zu setzen. Es ist sehr schwierig, ernst genommen zu werden, aus den Gründen, dass sehr wenig Geld dahinter steckt, A, und B, auch, dass keine politische Lobby dahinter steckt. Aber ich sage immer, wir sind klein, aber oho.
Jasmin Schmitz ist zwar keine Esperanto-Muttersprachlerin und hat auch keine beruflichen Esperanto-Ambitionen, aber genetisch ist sie durch Papa Harald durchaus vorbelastet. Für sie ist die mangelnde Verbreitung des Esperanto kein Grund, die Sprache nicht zu lernen. Im Gegenteil.
Klar, es gibt halt immer dieses Argument, es sprechen nicht viele Leute, aber es ist halt so, wenn sich keiner die Mühe gibt, das zu lernen, dann klappt's halt nie.
Das Verb sein, mi estas, vi estas, li estas, chi estas, ni estas,
wie estas. Sibylle Stefan Schneider ist erst seit einem Jahr im Kölner Esperantistenclub dabei. Fehlerfrei konjugiert sie das Verb sein, und jedes Mal kann sie auf die gleiche Endung zurückgreifen. Ein Leben ohne grammatikalische Hürden, ein Traum für alle, denen Fremdsprachen eher schwerfallen, so wie einstmals auch Bruno Knappstein, dem Ältesten im Bunde.
Ich muss sagen, vorher muss ich auf der Schule Latein, Griechisch, Englisch lernen, immer nur meistens 5 gehabt. Und dann habe ich gedacht, kannst doch nicht so doof sein, keine Sprachen zu lernen. Danach fing ich dann mit Esperanto an.
Ja, ship voyagen, de bon al Bernkastel, kai reen, kai bedauernde estis nur ses Esperanto.
Jetzt spricht der 73-jährige Bruno Knappstein seit einem halben Jahrhundert fließend Esperanto. Die Frage ist nur, wo und wann wendet er es an? Bestellt er in Italien seine Spaghetti auf Esperanto? Oder fragt er in Frankreich Einheimische nach dem Weg?
Pardono, kiu estas la vojo alla Eiffelturo?
Entschuldigen Sie bitte, wo geht es hier zum Eiffelturm?
Wahrscheinlich wird man ihn mit verständnislosem Achselzucken angucken, denn allzu sehr ist Esperanto auf diesem Globus ja nicht verbreitet.
Pardon, Monsieur, je ne comprends pas. Ich verstehe nicht.
Die Chancen, dass ein Wildfremder Esperanto spricht, stehen zwar schlecht, aber darum geht es auch gar nicht, verrät Harald Schmitz.
Also Esperanto-Sprecher sind nicht diejenigen, die zu dumm oder zu faul sind, andere Sprachen zu lernen. Die meisten Esperantisten sind mehrsprachig, sondern Esperanto ist wie so eine Art Generalschlüssel in die Welt.
Oder zumindest doch eine Universalsprache, die Menschen rund um den Globus verbindet. Kern dieser Welt ist die sogenannte interna ideo, die innere Idee von Esperanto, erklärt Dr. Ulrich Linz.
Das ist vielleicht das Wichtigste. Jeder, der Esperanto spricht, der spricht es als Fremdsprache und er weiß, der es gegenüber spricht es auch als Fremdsprache, also als gleichsam neutrale Sprache. Wenn ich mit jemandem Englisch spreche, mit einem englischen Native Speaker, bin ich immer gehandicapt, auch wenn ich sehr gut Englisch gelernt habe. Aber beim Esperanto kommt man nie dieses Gefühl des Diskriminiertseins auf.
Der studierte Historiker Linz hat schon mehrere Esperanto-Werke zur Geschichte der Sprache verfasst und auf Auslandsreisen immer wieder vom Kontakt zu anderen Esperantisten profitiert.
Wir wollen ja gar nicht das Englische bekämpfen. Wir verwenden das ja auch mit Freude, wenn wir eine Tasse Kaffee in Griechenland oder so bestellen wollen. Aber mit Hilfe des Esperanto kann ich auf meinen Reisen doch einen Einblick in die Bevölkerung gewinnen.
Denn Esperantisten suchen Kontakt untereinander. Daher haben sie den Passporta Servo ins Leben gerufen. Eine Liste mit rund 12.000 Adressen aus 70 Ländern, wo man als Esperanto-Sprecher kostenlos übernachten kann. Einblick ins Leben der Einheimischen inklusive. Klaus Dahmann, Mitautor des Globetrotter Esperanto-Sprachführers, muss es wissen. Mit dem Passporto Servo-Büchlein in der Hand ist er von Belgrad bis Moskau und von Helsinki bis Belgrad gereist. Eine Erfahrung, die er keinesfalls missen möchte.
Das kann mir das Englische nicht geben. Ich kann nicht die Sprache lernen und dann gleich sagen, jetzt macht mir jeder Engländer die Tür auf.
Saluton.
Ah, benvenuto.
Und sollte der Besucherandrang zu groß werden, kann man ja immer noch Nein sagen, empfiehlt Klaus Dahmann.
Also einige große Städte sind schwer, ich sag mal, für Passporta Servo zu erobern. Zum Beispiel Rom hat lange einfach als Passporta Servo freie Zone gegolten, weil so viele Leute da eben gerne mal hin wollten. Aber so ist es ja auch meist nicht. Also es kommt, glaube ich, bei keinem der Gastgeber vor, dass sie wirklich 365 Tage im Jahr ausgebucht sind.
Esperantisten sind gesellig, es gibt Jugendtreffen und Weltkongresse und immer wieder ist Lehrer Harald Schmitz fasziniert, was die Universalsprache alles bewirken kann.
Da kommen so zwischen 1000 und 5000 Esperantisten zusammen, Esperanto-Sprecher zusammen aus 60 bis 70 Ländern und kein einziger Dolmetscher ist darunter. Wenn man, sagen wir, mit Ungarn redet, mit Russen, mit Spaniern und man dann merkt, dass man mit diesen Leuten oft viel mehr gemeinsam hat als mit dem Nachbarn.
Aber da man ja nicht immer unterwegs sein kann, korrespondieren Esperantisten fleißig im Internet, lesen Asterix oder Brechts Drei-Groschen-Oper auf Esperanto, treffen sich in Ortsvereinen wie im Kölner Esperantistenclub. Und dort wird gerade gesungen. Wer genau hinhört, merkt vielleicht, dass der Gassenhauer auf Esperanto nicht mehr O Susanna, sondern O Ludovico heißt. Schließlich sind die Esperantisten ihrem Gründer Ludwig Samenhof auf ewig dankbar.
Ludovico, wir proben ein I, lange sagas Esperanto, mein Gott, vor ihr Devi.
Das war Land und Leute. In unserer Reihe Dialog der Kulturen ging es heute um die künstliche Weltsprache Esperanto. Es verabschiedet sich von Ihnen Gabi Reucher.
Wir setzen unser Programm fort mit dem Wort zum Sonntag. Es spricht Renate Kirsch aus Brandenburg.
Alle Topfblumen, die wir damals zur Hochzeit geschenkt bekamen, stellten wir auf die Fensterbretter. Doch unsere